Hallo und herzlich willkommen zum InnoCube Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute habe ich mir zu Gast eingeladen den Gilles Britt. Hallo Gilles Britt.
Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute über digitale Souveränität sprechen. Erzähl mal, warum bin ich da auf dich zugekommen? Weshalb bist du denn der Experte zu digitaler Souveränität?
Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen, beziehungsweise das Thema zu mir? Ich glaube, das liegt ein bisschen in meiner Vita begründet. Ich habe in den letzten 15 Jahren in der IT mich immer mit ganz vielen verschiedensten Themen befassen dürfen. Und die Herausforderung dabei ist immer, wir haben gerade in der IT immer so ein Grundrauschen. Wir haben ganz, ganz viele Themen, die uns irgendwie beschäftigen sollten. Und digitale Souveränität war oder ist genau so ein Thema dieses Jahr gewesen. Ich würde sogar sagen, es ist unter den IT-Themen dieses Jahr bestimmt unter den Top 3, Top 5 irgendwo anzusiedeln. Mhm. Und gerade am Anfang des Jahres war das ist das jetzt wichtig oder nicht? Hat das Relevanz? Und wenn ja, warum? Und so bin ich zu dem Thema gekommen und habe dann, ich glaube im Februar oder März auch einen kurzen Blogbeitrag darüber geschrieben, warum ich es für relevant halte. Ja, so ist das Thema zu mir gekommen.
Ja, wunderbar. Mir ist auch aufgefallen, dass durch den Artikel, den du geschrieben hast und auch generell auch die Gespräche mit dir, ist mir aufgefallen, ich hatte eine komplett andere Definition von digitaler Souveränität, zumindest eine sehr eingeschränkte. Und ich hatte einen sehr eingeschränkten Blick darauf. Kannst du einmal bitte erzählen, was eigentlich digitale Souveränität bedeutet und was es beinhaltet?
Ja, da geht's dir nicht anders, als es mir Anfang des Jahres erging. Das war die erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe. Worüber reden wir hier eigentlich? Was heißt denn digitale Souveränität? Wenn man mal ehrlich ist, befasst uns das schon seit vielen Jahren. Ja, mal vielleicht unter der Vendor-Login-Diskussion oder der Diskussion, ob ich in die Cloud gehe oder on-prem bleibe. Es hat jetzt noch mal eine andere Dimension bekommen. Und ich glaube, das hat den einen oder anderen oder die einen oder andere auch ein bisschen überrascht, dieses geopolitische Thema. Und das war die erste Fragestellung. Wenn wir über digitale Souveränität reden, worüber reden wir eigentlich im Kern? Und du hast es gerade so schön schon gesagt, da gibt es verschiedenste Perspektiven. Das ist mir auch nochmal wirklich so richtig bewusst geworden im Sommer, als wir unser Technology Briefing über digitale Souveränität geschrieben haben, wie viel Perspektive man eigentlich auf das Thema haben kann. Und ein Beitrag von unserem gemeinsamen geschätzten Kollegen Gerrit Bein ist mir dabei so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, und zwar dem Versuch einer Definition. Mir ist es am Anfang so ein bisschen ergangen, dass ich erstmal über das Thema Souveränität aus einer staatlichen, politischen Sicht nachgedacht habe. Was heißt Souveränität als Staat eigentlich oder auch vielleicht als Gesellschaft und danach als Unternehmen? Und Gerrit hat das ganz schön zusammengefasst, wenn wir das auf ein Unternehmen übertragen, dann müssen wir über das Thema der Handlungsfähigkeit sprechen. Ja, bin ich technologisch so souverän aufgestellt, dass ich handlungsfähig bleibe, zum Beispiel bei Krisen oder vielleicht auch bei Zerwürfnissen mit wichtigen Technologiepartnern oder dem Wegfall einer wichtigen Kerntechnologie. Und verfüge ich dann über die Fähigkeiten, handlungsfähig zu bleiben oder zumindest sie, sage ich mal, sicherzustellen, indem ich einen Ersatz habe oder mir selber weiterhelfen kann. Ich glaube, das trifft so am besten, also wenn wir über digitale Souveränität bei Unternehmen sprechen, dann über das Thema der Handlungsfähigkeit.
Dann stelle ich mir ja die Frage, was behindert mich denn in meiner Handlungsfähigkeit? Weshalb möchte ich denn souveräner werden? Wo sind denn die Hindernisse?
Ja, das ist ein bisschen vergleichbar mit der Versicherung. Du bist froh, wenn du sie hast, und das merkst du immer dann, wenn du sie brauchst. Das heißt, die meiste Zeit ist es wahrscheinlich alles ruhig und du hast kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn etwas wegfällt, von dem du es nicht gesehen, nicht gehört hast, es aber die ganze Zeit da war. Ich mache das auch gerne mal ein bisschen konkreter. Stell dir vor, du hast einen wichtigen Service in deinem Betrieb und jetzt gibt es, sage ich mal, ein mittlerweile, muss man ja sagen, nicht mehr unrealistisches Szenario, der wird eingestellt oder der wird erstmal ausgeschaltet oder ähnliches. Und dann merkst du erst, okay, ich kann meinen Service, mein Produkt, meine Dienstleistung gar nicht mehr anbieten, weil mir da etwas wegfällt. Das sind natürlich immer Risikobetrachtung, Risikoszenarien. Das ist auch wichtig. Das ist auch sehr, glaube ich, die Diskussion Risiko geleitet. Aber da werden wir vielleicht heute auch noch drüber sprechen. Da stecken auch Chancen drin. Und das ist
Ich glaube, das, was ich jetzt wissen möchte, ist, okay, lass uns mal konkreter werden. Aus welchen Gründen wollen dann Unternehmen digital souverän sein? Es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Gründe, weshalb das so ist.
Ja. Ich würde es ein bisschen über die Relevanz herleiten. Warum ist das überhaupt dieses Jahr so relevant geworden? Die Gründe kennen die meisten Unternehmen schon aus den wirklich unzähligen Diskussionen. Ich habe es eben schon gesagt, über das Thema Vendor-Lock-in, über das Thema Cloud-Strategien und Vergleichbares. Warum ist das dieses Jahr so relevant geworden? Ich glaube, das ist so richtig aufs Tableau gekommen mit dem Ergebnis der Wahl in Amerika. Mhm. Wir hatten auf einmal geopolitische Herausforderungen. Es kam das Thema der Zölle auf. Es wurde über Handelsdefizite gesprochen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, vorher bei dem Thema digitale Services nicht so wirklich im Fokus hatten. Warum? Diese Zolldiskussion, dass es vielleicht eine Zollerhebung auf digitale Services geben könnte, das ist vergleichbar auch mit einer, sage ich mal, unerwarteten Preiserhöhung. Aber es kam auf einmal nicht aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus, sondern aus einem geopolitischen Interesse heraus. Mhm. Und eine der Maßnahmen der EU, darauf zu reagieren, war die Idee auch Zölle auf digitale Services. Mhm. Das Problem, das man dadurch, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen aufgedeckt hat, ist, und da gibt es eine spannende Studie auch des Bitkom zu. Wir importieren so ungefähr über 90, ich glaube fast 94% digitaler Services aus dem Ausland, insbesondere aus Amerika. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit. Wenn da jetzt Zölle auf einmal ins Spiel kommen, dann hat das schon, sage ich mal, eine bestimmte oder eine starke Auswirkung auf mein Geschäftsmodell oder überhaupt auf die Überlebensfähigkeit meines Unternehmens, weil es auf einmal sehr schnell sehr teuer werden kann und ich nicht so schnell eine Alternative habe.
Okay, also das ist einer der Gründe, warum wir für mehr digitale Souveränität streben. Wir wollen uns davor schützen vor erhöhten Lizenzkosten, vor erhöhten Servicekosten, beispielsweise Betriebskosten, AWS, Google und so weiter.
Nee, das haben wir auch schon vorher gehabt, das Thema, dass diese Kosten ansteigen können. Das genau genommen, wie soll ich sagen, das tun sie auch. Also wir hören zwar, wenn du guckst, es gibt da auch Studien drüber, dass die Kosten eigentlich weitestgehend gleich bleiben. Was aber passiert ist, dass wir immer mehr Angebot im Rahmen dieser Services haben und so eine inflationsbereinigte Darstellung zeigt dann eigentlich, na, es wird schon teurer, weil wir kriegen zwar immer mehr Angebot, aber das nutzen wir nicht unbedingt. Mhm. Deswegen, Kosten schon, aber was, ich sag mal, ich nehme auch gern da nochmal ein anderes Beispiel. Ja. Nehmen wir mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Internationalen Gerichtshof. Dort hat man einem der obersten Ankläger von Netanyahu den Zugang zu seinen E-Mails, eigentlich zu seinem digitalen Kommunikation weggenommen. Warum ist das auf einmal so relevant? Er hat sich halt, ja, wie soll ich sagen, kritisch positioniert gegen einen Freund der Vereinigten Staaten. Mal sehr einfach ausgedrückt. Ich will gar nicht in diese politische Diskussion einsteigen. Und das Ergebnis davon war, dass man mit dieser Begründung ihm den Zugang verwehrt hat und gesagt hat, du hast jetzt keinen Zugriff mehr auf deine E-Mails. Wozu hat das geführt? Zeugenaussagen konnten nicht mehr eingereicht werden. Wichtige Protokolle, also die gesamte Kommunikation war weg.
Ja.
Aus einem politisch motivierten Grund. Jetzt darf man sich natürlich mal die Frage stellen, habe ich mich oder vielleicht der Admin meiner IT auch schon mal irgendwo politisch positioniert, kritisch, und laufe ich jetzt Gefahr, dadurch vielleicht auch Zugang zu verlieren? Man kann sich ja mal ausmalen, was das bedeuten kann. Ich will ja kein Schreckensszenario aufzeichnen, aber es ist Fakt, es ist genau so passiert.
Ja.
Und der E-Mail-Provider an der Stelle, der Hersteller, der diesen Zugang verwertet, hat auch gesagt, ja, da ist geltendes US-amerikanisches Recht und das mussten wir jetzt umsetzen. Ja. Obwohl das in Europa stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, das ist eine neue Dimension. Ja? Dass ich irgendwie keinen Zugang mehr habe, weil ich meine Lizenzkosten nicht bezahle oder weil es mir zu teuer wird, das ist das eine Thema. Ja. Aber aus politischen Gründen, das ist halt eben neu.
Ja, oder politisch-wirtschaftlich einfach, die deutsche Autoindustrie darf nicht mehr in Amerika hosten, ihre Services oder ähnliches. Ne? Einfach damit die amerikanische gestärkt wird und die europäische oder die deutsche Industrie kaputt gemacht wird.
Genau.
Sowas kann passieren. Ist das realistisch? Also ja, wir haben es gerade an deinem Beispiel gesehen. Es gibt einen Fall, mindestens einen?
Naja, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr null, dass das passieren kann. Ja. Ob das realistisch ist, es kommt drauf an, weil wir haben eine Unsicherheit. Und Unsicherheit ist etwas, was dem Unternehmen tendenziell nicht mögen. Ja, Privatpersonen sicherlich auch nicht. Aber es ist eine neue Ebene der Unsicherheit. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, was bis gestern eigentlich absolut verlässlich war.
Hm. Ja.
Und ich glaube, das spiegelt sich auch in keinem Service-Level-Agreement der Welt wider. Geopolitische Verwerfungen, die zu Ausfällen von Diensten führen können. Ja, das ist einfach neu. Ja,
ja, habe ich auch noch nicht von gehört. Ja, was ich so für Gründe in meinem Kopf hatte, wenn ich über digitale Souveränität nachgedacht hatte, war auch eher so etwas wie Cloud Computing Kosten, Lizenzkosten, Lizenzen werden verweigert oder auch die Ausfälle, die vielleicht passieren können, was überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, auch nicht mit Kosten zu tun hat. Also wir hatten neulich erst vor ein paar Tagen oder Wochen, je nachdem wann dieser Podcast hier rauskommt, einen großen AWS-Ausfall. Das passiert alle paar Jahre mal. Und dann kommt wieder dieses Thema auf, ah, wir können uns nicht darauf verlassen, dass AWS und die großen anderen Cloud-Anbieter auch wirklich so reliable sind, wie wir uns das wünschen. Und wir sollten das alles selbst in die Hand nehmen. Einmal nicht darüber geredet, ob man das selbst ohne die großen Hyperscale überhaupt schafft, verfügbarer zu sein als die. Aber dann kommt auch diese Angst dann her und dann denkt man sich so, okay, man möchte das vielleicht dann doch den Betrieb dann selbst machen. Und also diese externen Abhängigkeiten, davor möchte man sich schützen, das hatte ich eher im Kopf. Oder auch so Dinge wie Datensicherheit, ne? Oder Datenschutz mit der DSGVO. Ist es ja eigentlich so, also eigentlich ist es ja so, dass die US-amerikanischen Cloud-Anbieter ja eigentlich DSGVO-konform sind, aber ich glaube, das ist eher aus politischem Willen her und nicht daher, dass es wirklich so ist. Es ist gerade mit der Trump-Administration deutlich geschwächt worden, dieses Recht, dass unsere Daten auch in den USA geschützt werden. Also ich glaube, behaupten zu können, dass es faktisch nicht so ist. Unsere Daten sind einfach nicht in der USA geschützt. Allein schon mit dem US Cloud Act. Du hast ja schon was davon gehört mit dem US Cloud Act, ne? Also das heißt, US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden können bei US Cloud-Anbietern oder irgendwelche Services Daten über europäische Firmen abgreifen. Und das Problem daran ist, dass das sozusagen einfach passieren kann. Das größte Problem daran ist, dass die Unternehmen, deren Daten geleakt wurden, nicht mal darüber informiert werden dürfen. Natürlich sagen die Cloud-Anbieter und die Service-Anbieter, doch, wenn das passiert, dann werden wir sie umfassend informieren und wir werden dagegen klagen. Ja, das sagen sie, aber passiert das wirklich, wenn sie unter Druck gesetzt werden durch die Strafverfolgungsbehörden? Man kann sich nicht darauf verlassen, weil es dort halt geltendes Recht ist und US-amerikanische Anbieter müssen sich sozusagen dem beugen, diesem Recht beugen.
Ja, der würde ich gerne zwei Dinge zu sagen. Also das eine ist, und da haben wir schon eine ganz klare Aussage eines großen US-amerikanischen Konzerns, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Anhörung es war, wo ganz klar gesagt worden ist, wir können das nicht verhindern. Wenn unsere Regierung in unserem Heimatland das von uns einfordert, werden wir dem auch Folge leisten. Das ist eine ganz klare Aussage und das steht eben im Kontrast zu der Aussage eben von dir, dass man da verspricht, dass das nicht möglich ist oder dass man das verhindert. Und dann gibt es eben solche klaren Aussagen. Ich überlasse diese, sage ich mal, auch juristische Bewertung da den juristischen Experten und das muss jedes Unternehmen für sich selber bewerten. Und das bringt mich eigentlich zu dem eigentlichen Punkt an der Stelle. Ich habe gerade gesagt, das muss jedes Unternehmen für sich bewerten. Ich muss mir doch schon als Unternehmen bewusst sein, wo sind die kritischen Stellen bei mir im Unternehmen und wie weit bin ich bereit, da die Kontrolle, die Handlungsfähigkeit ein Stück weit aus der Hand zu geben. Also will sagen, wir gucken halt sehr oft bei dieser Diskussion auf dieses Thema des Betriebs. Aber wir haben, wenn man es eigentlich mal genauer sich anschaut, in all unseren Prozessen, in unserer, ich nenne es mal digitalen Lieferkette oder unserem, wenn wir auch ein Stück Software produzieren, in diesem Produktionsprozess, mehrere Punkte, wo wir kritische Stellen haben, wo wir genau hinschauen müssen, verstehen müssen, wie abhängig sind wir davon und haben wir die Entscheidung, das aus der Hand zu geben, bewusst getroffen. Und dass, wenn ich so einen SaaS-Service zum Beispiel einkaufe, dann erkaufe ich mir den Zugang zu einer Lösung. Das kann im Umkehrschluss aber bedeuten, dass ich die Expertise eigentlich für diese Lösung oder das, was darunter steckt, nicht mehr im Hause habe. Ja. Das heißt, wenn dieser Zugang mir dann verwehrt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich kritisch getroffen worden. Und ich wage mal, die These aufzustellen, nicht viele Unternehmen haben im Blick, wo sie da kritische Dinge ausgelagert haben und wie sie damit umgehen, wenn der Zugang nicht mehr da ist. Und ich will gar kein Schreckensszenario aufbauen. Ich verweise nochmal auf diese Bitkom-Studie eben, die ich angesprochen habe. Ich habe es ja gesagt, so über 90% werden importiert von diesen Diensten. Zugleich ist in der gleichen Studie, sagen aber fast, ich glaube, über 2/3 der Unternehmen, ich bin, wenn diese digitalen Dienste nicht mehr verfügbar sind, maximal 12 Monate überlebensfähig.
Hm.
Und jetzt darf sich jedes größere Unternehmer die Frage stellen, wenn ich ein größeres Projekt habe, eine Umstellung oder ein so wichtiger Service mir wegfällt, schaffe ich es, in unter 12 Monaten eine Alternative hochzuziehen? Bin ich dafür aufgestellt? Meine Erfahrung aus größeren Unternehmen oder in größeren Unternehmen ist, dass sie deutlich mehr Vorlaufzeit brauchen. Und das setzt wieder Stress in der Organisation natürlich, also produziert wieder Stress in einer Organisation. Ja, und dann kommt man nicht in dieses Resilienzfahrwasser, das man eigentlich haben möchte.
Ja. Auch das passt so ein bisschen dazu, was du gesagt hast. Was mir auch noch eingefallen ist, ist ja dieser typische Vendor-Login. Ich würde das jetzt auch darunter fallen lassen. Also der Vendor-Login bedeutet, im Grunde ist das die Beschreibung einer Angst, wenn der Vendor, also der Dienstleister oder der Serviceanbieter, den man da hat, Dinge abstellt, dann haben wir eben spätestens nach 12 Monaten oder wie du gesagt hast, nach dieser Studie ein Problem. Oder wir können nicht schnell wechseln, wenn wir aus irgendeinem anderen Grund ein Problem haben. Wenn die Kosten zu hoch sind, wenn die Services abgestellt werden, die wir eigentlich gerne verwenden. Auch das Abstellen von Services ist in der Historie oftmals passiert und es gab einen großen Aufschrei, aber dagegen tun kann man im Grunde nichts. Und um ganz ehrlich zu sein, jedes Unternehmen möchte irgendwann mal Legacy-Software abschalten. Ne? Das ist auch ganz normal. Mhm. Also entweder, glaube ich, man lebt damit, dass man sozusagen sehr viel Abhängigkeit hat, aber dafür muss man halt nicht mehr dieses Know-how im Unternehmen haben. Du hast es gerade so beschrieben, man will vielleicht das Know-how im Unternehmen haben, aber vielleicht gibt es auch Szenarien, wo man das Know-how im Unternehmen nicht unbedingt braucht und es gerne abgeben möchte. Betriebs-Know-how oder Know-how, wie verteilte Datenbanken funktionieren oder ähnliches. Das ist eher sehr generisch, was man gerne abgeben kann. Und genau, was wollte ich eigentlich sagen? Also Vendor-Login ist eine Angst, die nicht immer begründet ist für alle Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen, die haben keine Angst vor Vendor-Login, weil sie davon profitieren, gegen ein bisschen Geld sehr wenig Know-how selbst im Unternehmen haben zu müssen.
Ja, ja, gehe ich mit. Auch da gibt es wieder 2 Anknüpfungspunkte. Ich gehe erstmal auf das Vendor-Login-Thema ein.
Ja,
es gibt sicherlich Bereiche, da habe ich nicht die Möglichkeit, das Know-how in dieser Qualität in meinem Unternehmen vielleicht aufzubauen. Oder vielleicht auch aufgrund meiner geografischen Lage bekomme ich nicht die, sage ich mal, Expertinnen, die ich benötige, um das zu machen. Da bin ich darauf angewiesen. Dann muss ich aber sicherstellen, mindestens, dass ich eine gewisse Wechselfähigkeit habe und nicht eine auf Gedeih und Verderb ständige Abhängigkeit eines Anbieters. Wenn der natürlich so besonders, so speziell ist, dass kein anderer Anbieter am Markt das irgendwie liefern kann, okay, aber dann muss ich dennoch mir über Alternativszenarien Gedanken machen und einen Plan B mindestens mal irgendwie in der Schublade haben. Das gebietet ja allein schon der gesunde Menschenverstand.
Okay, also du bist der Meinung, jedes Unternehmen sollte wechselfähig sein, wenn es um die eigenen Systeme geht.
Ja,
okay.
Absolut. Okay. Ja, einfach Punkt. Das Zweite, also ich finde das so schön, ich glaube, dass du eben schon 2 oder 3 Mal gesagt hast, da ist wieder die German-Angst, dieses vor dem Vendor-Login.
Ja.
Ich habe vorhin gesagt, wir haben uns am Anfang des Jahres ja auseinandergesetzt. Erstmal damit, ist dieses Thema wirklich wichtig? Muss ich das im Grundrauschen irgendwie mal hervorheben und mir betrachten? Und da haben wir uns dazu entschlossen, dass wir im Markt mit Partnern, mit Kunden mal in den Dialog gegangen sind. Wir sind nicht in den Sendemodus gegangen und haben digitale Souveränität erstmal definiert und versucht irgendwie auszugestalten, sondern wollten erstmal verstehen, ist dieses Thema präsent? Und wie wird es im Markt wahrgenommen? Und eine Sache, die ich für mich daraus mitgenommen habe, war, ja, das Thema wurde initiiert aus gewissen Risiken heraus, also wieder aus einer Risikobetrachtung. Da würde ich sagen, typisch deutsch oder typisch europäisch.
Europäisch würde ich sagen, ne? Weil es ist ja auch eigentlich gesetzlich so geregelt, dass man das tun sollte.
Absolut, ne? Genau. Aber was ich viel besser fand, zumindest in den Gesprächen, die ich habe führen dürfen, mit wirklich Management- und Führungsebenen, war eine Chance oder Chancen zu sehen. Und das hat mich sehr positiv gestimmt. Was meine ich damit? Natürlich, es ist nichts Neues. Das habe ich eben schon gesagt, diese Abhängigkeit und die Sorge davor, was passiert, wenn diese Abhängigkeit sich zum Nachteil für mich dreht. Die Chance, die viele so kommuniziert haben, ist, naja, Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, auch innerhalb vielleicht unserer Branche oder innerhalb eines gewissen Standards oder einer Technologie, uns mit anderen zusammenzutun. Und das fördert wieder Innovation, etwas aufzubauen. Ja, etwas zu sagen, nur weil hier ein Anbieter am Markt ist, der etwas hat, heißt das nicht, dass wir nicht etwas Adäquates oder vielleicht sogar Besseres mit anderen gemeinsam irgendwie aufbauen können. Also da schwingt ja schon auch mit zu überlegen, vielleicht muss ich mein Geschäftsmodell auch nochmal überdenken und sagen, Moment, wer sagt denn eigentlich, dass ich nicht selber bestimmte Dienste anbieten kann? Ja, dafür muss ich sie bauen. Ja, da muss ich erstmal wieder investieren. Mhm. Alles fein, alles gut. Aber kurzfristige Lösungen werden wir da nicht haben. Das ist jetzt ein langfristiges Thema. Und das hat mich positiv gestimmt. Das habe ich wirklich aus mehreren Gesprächen mehrfach mitgenommen, zu überlegen, okay, da werfen wir jetzt nicht die Flinte ins Korn, sondern wir überlegen. Und das ist das Schöne eigentlich. Und da können wir auch gleich nochmal gerne drüber sprechen. Also so, da geht es um offene Standards, da geht es um Open-Source-Themen, da geht es um die Bereitstellung eigener Dienste, was wir auch in der Vergangenheit ja schon gesehen haben, wo Unternehmen gesagt haben, ich habe da was aufgebaut und ich habe das so weit qualitativ aufgewertet und professionalisiert, dass ich es anderen anbiete. Das hat mich echt positiv gestimmt, dass man da jetzt nicht nur ein Risiko drin sieht.
Ja, dann lass uns doch gleich in die Maßnahmen hineingehen. Also aus der Angst heraus oder aus dem Need heraus, dass man digital souverän sein möchte. Was sind die Maßnahmen, um diese Souveränität zu erreichen? Also du meintest gerade, sich engagieren für offene Standards, um Interoperabilität zu gewährleisten wahrscheinlich, damit ich wechselfähig bin und nicht angewiesen bin auf eine bestimmte Plattform. Und dann meintest du, selbst Dinge aufbauen. Und da frage ich mich, können das sich nur Konzerne und große Unternehmen leisten?
Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich würde gerne das Thema Open Source und Gemeinschaft mal eben aufgreifen, weil das ist was, und ich glaube, das ist für Europa schon fast, wie sagt man, besonders. Das gibt's so in anderen Teilen der Welt nicht. Und was meine ich damit? Ich nehme mal das Thema der Gemeinschaft. Wir haben gerade hier in Deutschland sowas Spannendes wie, ich nehme mal so ein Beispiel wie eine Einkaufsgemeinschaft oder Genossenschaften, wo viele, die eigentlich, wie man so schön sagt, Marktbegleiter sind, sich aber zusammentun, etwas Gemeinsames schaffen. Wir kennen das eigentlich aus der Softwareentwicklung auch, als eben Communities oder Open-Source-Communities. Und ich glaube, dahin kann man mal Gedanken lenken, zu überlegen, okay, wie können wir uns denn gemeinsam aufstellen? Ja, wir sind Marktbegleiter, aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben auch vergleichbare Problemstellungen, die wir zusammen lösen können. Und da können wir was gestalten. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, in Europa insbesondere, wie groß auch unser Beitrag zu manchen Open-Source-Projekten ist oder auch zu manchen offenen Standards. Das ist etwas, das sind manchmal so, ich nenne das auch gerne schon mal so die vielleicht stillen Riesen. Das sieht man manchmal nicht. Wir sehen immer das fertige Produkt, den fertigen Dienst, das fertige, die fertige Erfahrung, die man uns anbietet. Die bauen aber oft auf diesen Dingen auf, die wir hier teilweise in Europa auch mitgestaltet und mit aufgebaut haben. Die sind halt nur nicht so publik, so bekannt. Bei Expertinnen sicherlich schon. Ich glaube, da liegt unsere Stärke. Und das muss man ein bisschen mehr wieder forcieren und da den Schulterschluss mit anderen suchen. Und deswegen weniger Risiko, mehr Chance an der Stelle.
Jetzt, wo wir über Open Source reden und über Community, es gibt ja dieses OpenStack-Projekt, welches dazu genutzt wird, um Cloud-Services auch anzubieten. Das kann man selbst für seine eigene On-Premises-Cloud nutzen. Und dann ist man halt digital souverän, wenn man das schafft, ein eigenes Rechenzentrum zu haben. Oder ich habe jetzt auch gesehen, die Telekom-Cloud zum Beispiel basiert auf OpenStack. Das ist auch ein Open-Source-Produkt. Und damit haben auch andere Cloud-Anbieter in der EU, glaube ich, ihre eigene Cloud aufgebaut. Das ist doch eigentlich ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, oder?
Genau, das ist eigentlich genau das richtige Beispiel, weil es thematisch sehr gut passt. Und das hat auch wieder zwei, Community-Dimensionen. Die eine ist eben, ja, da kann ich mitgestalten. Das ist das, was ich auch eben meinte bei Unternehmen, die Möglichkeit zu nutzen, sich da einzubringen. Und da ist erstmal die Unternehmensgröße irrelevant, sondern eher das, was ich davon benötige, damit bin ich der beste Anforderungssteller, die beste Anforderungsstellerin an so eine Plattform, kann mich da einbringen. Gerade bei so einem Open-Source-Projekt. Das andere ist aber natürlich, dass es auch eine gewisse Interoperabilität zwischen Cloud-Providern gibt. Ja, und da haben wir ja auch ein paar in Deutschland und in Europa. Und das bringt mich zu diesem zweiten Gemeinschaftsthema. Wir sehen das im Moment, dass dort viele Partnerschaften gesucht und geschlossen werden, weil die natürlich für sich auch jetzt eine Chance im Rahmen dieser digitalen Souveränitätsdiskussion erkannt haben. Und das ist etwas, was ich jetzt auch sehr positiv wahrnehme. Also geht man wirklich aus Sicht der Cloud-Provider in den Markt hinein, sucht Partner, versucht herauszufinden, was benötigt ihr, in welcher Qualität, in welcher Ausprägung. Und ich nehme da auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit wahr. Mhm. Jetzt müssen wir aber auf der nachfragenden Seite natürlich auch sagen, bitte, bitte, geht jetzt nicht hin und habt die Erwartungshaltung, das Gleiche wie bei, ich sag mal, vielleicht US-amerikanischen Anbietern vorzufinden, weil das wird sofort zu so einer Art Ernüchterung führen. Sondern ja, nutzt eher das Momentum und schaut, die haben nämlich auch teilweise wirklich nachgezogen bei bestimmten Dingen, sind die mittlerweile genauso gut aufgestellt in einer Qualität und Güte, wie ich es benötige. Dann habe ich eine Alternative. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Wechselfähigkeit.
Ja.
Ja, weil das vergessen wir oft. Wir kaufen natürlich auch gerade bei den Großen immer viel ein und stellen uns oft manchmal erst danach die Frage, brauche ich das eigentlich alles? Ja, und das kann man jetzt mal genauer bewerten.
Ja, also ich glaube, wenn man es zur Verfügung hat, nutzt man es auch. Das ist das Problem. Brauchen tut man es nicht.
Ja, das ist aber auch immer so ein, ich nenne es mal ein Trick der Cloud-Provider oder der generell der SaaS-Anbieter. Es gibt ja nicht umsonst diese wunderbaren Rollen der Key-Accounter oder der Success-Manager. Mhm. Das sind gute und richtige Rollen, die mir helfen, erfolgreich mit so einem Service zu sein. Die haben aber auch einen anderen Auftrag. Die haben den Auftrag, sicherzustellen, dass ich mich da wohlfühle, dass ich viel nutze. Und das ist das, was ich vorhin ganz am Anfang meinte, mit dieser inflationsbereinigten Preis. Ja, ich kriege dann immer viel angeboten. Und ja, davon wird wahrscheinlich auch ein Teil genutzt, aber rechtfertigt der dann auch den entsprechenden Preis, nutze ich das in dieser Güte und Größenordnung. Plus, oft sind bestimmte Dinge, diese Angebote, proprietär. Das heißt, ja, das nutze ich, das nimmt mir vielleicht auch irgendwie ein gewisses Thema ab. Es mindert aber auch meine, und da sind wir wieder bei dem Thema, Wechselfähigkeit, weil andere nicht interoperabel dazu sind. Mhm. Das wird übrigens mit dem neuen Data Act, der jetzt im September in Kraft getreten ist, spannend, was nämlich diese Wechselfähigkeit angeht. Da bin ich selber gespannt. Das wird die Praxis erst noch zeigen müssen. Kann ich dann einfach auch zwischen zwei Cloud-Providern, wenn ich etwas Proprietäres nutze, einfach so wechseln? Aber das kann man jetzt noch nicht beantworten, wie das ausgehen wird. Aber das wird sicherlich nochmal sehr, sehr spannend.
Magst du kurz anreißen, was dort drin alles enthalten ist? Also welche Rechte bekommen wir denn als Cloud-Nutzende?
Ich glaube, die alle Rechte, das wird ein bisschen zu weit gehen, aber ich glaube, die zwei spannendsten Dinge sind, dass die Kosten gedeckelt sein sollen oder sind, was das angeht. Also dieses, ich möchte wechseln und der Wechsel ist so teuer, dass er schon wieder unattraktiv ist, das soll dadurch aufgebrochen werden. Das halte ich absolut für spannend, ja, wie sich das nachher darstellen wird. Mhm. Und das andere ist, und das finde ich so einen tollen, ich nenne es mal juristischen Begriff, die funktionale Äquivalenz. Also ich wechsle von dem einen Anbieter zu dem anderen Anbieter und muss ein funktional äquivalentes Angebot, Ergebnis irgendwie erwarten. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das genau bedeutet
im Hinblick
auf Verfügbarkeit, Performance. Ja, aber das meine ich mit, das wird dann die Praxis erst noch zeigen müssen. Aber das sind sicherlich zwei Punkte. Mhm. Und ich denke auch mal, gerade rückblickend etwas, was die EU, und das muss man auch mal an der Stelle klar sagen, auch irgendwo mit einem gewissen Sinn und Verstand dahinter eingeführt hat, weil man diese Abhängigkeit natürlich auch schon vorher gesehen hat, dass man nicht mehr so einfach diese Wechselfähigkeit hat. Ja.
Gibt es sonst noch Maßnahmen für mehr digitale Souveränität? Wir haben jetzt viel über Cloud-Provider gesprochen, über Interoperabilität, ist immer ein schlimmes Wort. Gibt es noch andere Maßnahmen für andere Gründe der digitalen Souveränität?
Also ich würde, ich komme nochmal auf diesen einen Punkt zurück. Das würde ich gerne nochmal herausstellen. Was wir schon in der, ich sag mal, in der öffentlichen Diskussion haben beobachten können, als wir so den Markt beobachtet haben, ist, es wird halt immer sehr, sehr viel über Betrieb gesprochen. Ja. Wir haben ja jetzt selber die letzten Minuten immer viel über Cloud und Provider gesprochen. Das ist zu fokussiert, zu eindimensional. Wir müssen nochmal wirklich auf dieses Thema der Lieferkette schauen. Und mit Lieferkette meine ich gerade im Digitalen meinen gesamten Produktionsprozess als Unternehmen, wenn ich etwas produziere oder wie ich da aufgestellt bin. Und meine ganz einfache Maßnahme ist wirklich, mal zu schauen, Was sind die Kernbereiche? Ich ziehe da gerne auch immer zum Thema Domain-Driven Design so einen Vergleich. Also schaffe ich es mal einzuordnen, was ist bei mir Core, was ist wirklich Kern, was brauche ich zum Überleben? Und ich sage es mal ganz hart, wenn ich mein Unternehmen morgen nochmal neu aufbauen müsste oder wenn ich morgen ein Startup gründen würde, was ist der Kern? Was benötige ich wirklich, um das, was ich anbiete, ja, auf den Markt zu bringen? Was ist Supporting, also was unterstützt es, was ist das Drumherum, ja, wo es auch wichtig ist, aber was eben nicht Kern ist, das ist die Abgrenzung. Und was ist so generic, also was kann ich sehr einfach auswechseln, wo ich sage, okay, da morgen nehmen wir halt das andere. Es tut auch ein bisschen weh, ja, ist auch irgendwo ein Change, aber das klappt. Mhm. Und ich glaube, das ist diese ganz grobe Einteilung erstmal, das hilft schon mal. Und dann zu schauen, wenn ich diese Core-Bereiche identifiziert habe, zu gucken, okay, wo habe ich kritische Bereiche und wie wechselfähig bin ich da? Und wie kann ich diese Wechselfähigkeit jetzt herbeiführen? Die Hauptherausforderung, die ich da eigentlich eher sehe, ist, wo ist das im Unternehmen aufgehangen? Und du hast eben zwei wunderschöne Punkte angesprochen. IT-Sicherheit und Datenschutz. Das sind für mich so klassische Muss-Themen. Das muss ich machen. Da gibt es eine rechtliche Verpflichtung, eine Regulatorik. Da sind große Strafen irgendwie mit verbunden, wenn ich das nicht richtig mache oder da was schiefläuft. Ist ein Muss-Thema. Digitale Souveränität ist, obwohl es aus meiner Sicht zumindest eigentlich noch eine Etage drüber ist, sogar noch wichtiger, ein Kann-Thema. Ich kann das machen, ich muss das nicht machen.
Das stimmt.
Ich stelle aber fest, dass ich es hätte machen müssen, wenn es leider oft manchmal zu spät ist. Und dieser Ausfall von AWS, ich glaube vorletzte Woche, das ist ja nur so, ich nehme das mal als Demo dafür, wenn es mal richtig, sage ich mal, scheppert irgendwo. Das ist dann das sollte immer eine gute Erinnerung sein. Ja. Was meine ich aber mit diesem Kann-Thema? Und einer der Mythen, den muss ich mal eben aufgreifen, den ich oft so ein bisschen entlarvt habe, ist immer, wenn man mit bestimmten Unternehmen spricht, digitale Souveränität, das ist ein IT-Thema, das macht der Maschinenraum. Ganz klare Ansage, nein. Das gehört in den Bereich der Geschäftsführung, das gehört auf die Vorstandsebene. Warum? Ich muss doch wissen, wo ich mal hart gesagt angreifbar bin oder empfindlich bin.
Ja.
Ich habe doch die Verpflichtung sicherzustellen, dass das reibungslos läuft oder wenn ein Risiko dieser Größenordnung auf mich zukommt, den Betrieb irgendwie sicherzustellen. Und deswegen gehört es genau dahin. Jetzt kommt's aber, es gibt ganz viele Querschnittsthemen. Natürlich muss ich gucken, dass ich das technisch wechselfähig bin. Ich muss aber auch juristisch gucken, geben meine Verträge bestimmte Dinge her. Ja, also ich muss aber auch, und das finde ich auch ein ganz schönes Beispiel, in HR, im HR-Bereich, in der Einstellung meiner wichtigsten Ressource, meiner Leute im Unternehmen, sicherstellen, dass ich das richtige Know-how im Unternehmen habe. Ja, wir haben eben drüber gesprochen, es kann schon mal vorkommen, dass ich bestimmte Ressourcen nicht bekomme, aus diversesten Gründen. Da muss ich mich da aufstellen. Aber wenn ich sage, ich habe hier einen Kernbereich, da muss im Hiring-Prozess sichergestellt sein, dass ich dieses Know-how in meinem Unternehmen habe und auch perspektivisch habe. Und du merkst durch diese querschnittlich, dass sich das da durchzieht, gehört das eben auf diese Ebene der Geschäftsführung bzw. Vorstände und Entscheidungsebene.
Ja. Ich glaube auch nicht mal, dass das nur ein Thema für Unternehmen ist, die digitale Produkte anbieten, sondern eigentlich für jedes Unternehmen, weil jedes Unternehmen hat einen Mail-Service, jedes Unternehmen hat irgendeinen Geschäftsprozess im Hintergrund, das auf irgendeiner Art Software basiert. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich überlegen, sind wir abhängig von etwas, wovon wir nicht abhängig sein wollen? Können wir den Betrieb noch aufrechterhalten, wenn unser Mail-Service ausgefallen ist oder ähnliches?
Ja. Ich glaube, dass ich gerade eben so von dieser digitalen Lieferkette oder Softwareproduktion gesprochen habe, das liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man bei InnoQ arbeitet.
Ja.
Ich mache gar nicht mehr die Differenzierung zwischen digitalen und nicht digitalen Unternehmen. Ja. Jedes Unternehmen ist digital. Es ist nur manchmal leider auffällig, schon fast mit einem Schmunzeln bemerkenswert, mit welcher Leichtigkeit manches deutsche Unternehmen digitale Dinge macht und vielleicht in der Abwesenheit auch von besserem Wissen. Sie sind alle digital, auch wenn manche vielleicht sagen, das sind wir nicht oder das müssen wir irgendwie so machen. Wir haben 2025, jedes Unternehmen ist digital. So, und das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss es auf dem Schirm haben. Und es ist auch diese Trade-off-Diskussion. Also, was meine ich mit Trade-off-Diskussion? Ich muss wissen, was sind meine Alternativen. Ich muss wissen, wie ich damit umgehe, wenn was wegfällt. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, diese geopolitische Diskussion hat das Thema einfach nur noch mal hochgespült, also sehr stark. Es ist aber etwas, was ich schon immer hätte auf dem Schirm haben müssen und perspektivisch auf dem Schirm haben muss. Und ich würde gerne auch nochmal den Schwenk eben zum Thema Cloud machen. Das ist nämlich ein anderer Mythos gewesen. Man könnte ja jetzt meinen, digitale Souveränität heißt nicht mehr Cloud.
Ja.
Nein, das ist es auch nicht. Sondern jetzt nehme ich mal so ein Unternehmen, das nicht eine IT in der Größenordnung sich leisten kann, aber trotzdem innovativ und handlungsfähig bleiben muss und ist auf vielleicht Cloud-Dienste oder Vergleichbares angewiesen, dann muss ich das machen. Dann muss ich aber sicher sein, dass diese Abhängigkeit, und jetzt ist das Entscheidende, gemanagt wird. Ich muss mir der Abhängigkeit bewusst sein, ich muss sie bewusst eingehen und ich muss wissen, wie ich damit umgehe, wenn sie sich zum Nachteil für mich darstellt.
Ja.
Das kann passieren, nicht nur kostentechnisch. Ja.
Genau, also und, beispielsweise, was passiert, wenn der Cloud-Anbieter, den ich da nutze, mir doch zu teuer geworden ist, ausfällt oder ähnliches, dann sollte ich in einer gewissen Zeit, die ich vorher bemessen habe, die Möglichkeit haben, meine Services wieder zum Laufen zu bringen. Und ob das irgendwie mit interner IT ist oder mit einem anderen Anbieter oder mit einem Hosting-Anbieter.
Ja. Ja. Das, die Zahl muss ich kennen, die muss ich, oder zumindest eine Annahme darüber treffen und sicherstellen, wie ich unter dieser Zeit bleiben kann, um das sicherzustellen. Ja.
Du hast ja mit einigen Leuten aus der Wirtschaft gesprochen. Gibt es denn schon Unternehmen, die erfolgreich digital souverän geworden sind, so in dem Maße, die sie sich gewünscht haben?
Kurze Antwort, ja.
Ja.
Lange Antwort ist, ich darf es namentlich natürlich nicht erwähnen.
Ist klar.
Ich möchte es aber, lass es mich so sagen, ich möchte mal ihr Erfolgsrezept formulieren. Ich müsste mal so sagen. Also, die sind die Unternehmen, die digital souverän sind, sind das nicht erst seit diesem Jahr. Die sind das, weil sie das schon vorher erkannt haben, dass sie Abhängigkeiten haben, die sie entsprechend managen müssen. Und was ist das Erfolgsrezept? Dass sie permanent im Blick haben, was für sie wirklich wichtig und kritisch ist. Das sind Unternehmen, ich habe es eben schon mal gesagt, die im Hiring-Prozess darauf achten, dass sie das wirklich für sich kritische Wissen im Haus haben. Also wir haben das ja in der Vergangenheit auch erlebt. Ich habe irgendwie meine ganzen Systemadministratorinnen irgendwie rausgeschmissen, nur um mir nachher DevOps-Leute wieder einzukaufen, die dann 2, 3 Fortbildungen und Zertifikate später genau diese Rolle hatten. Diese Unternehmen haben diesen Zyklus nicht gemacht. Die wussten, okay, wir müssen die weiterbilden, ausbilden, dahin geht die irgendwie die Reise, aber die haben das verstanden. Also Hiring-Prozess ist für mich was ganz Wesentliches. Das andere ist, dass sie für sich da auch, das ist auch ein Erfolgsrezept, nicht ein Risiko, sondern eine Chance drin sehen, eine Innovation drin sehen. Zum Beispiel, indem sie, ich nehme nochmal ein Software produzierendes Unternehmen, hingehen und sagen, okay, hier ist was ganz, ganz elementar Wichtiges. Das möchten wir nicht von jemandem einkaufen. Also entwickeln wir das selber. Wir wissen auch, andere benötigen es und machen daraus ein Open-Source-Projekt. Allein schon das mal in Erwägung zu ziehen oder anderen anzubieten, dieser Gedanke freier Software, das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept. Oder das Mitarbeiten an offenen Standards, die Interoperabilität sicherstellen. Das sind solche Erfolgsrezepte.
Ja. Gut. Vielen Dank, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen durfte. Ich finde, das war jetzt sehr wichtig, dass wir dieses Hype-Thema einmal eingeordnet haben. Vielen Dank dafür.
Gerne doch.
Ciao.
Ciao.